Das berühmte Grimmsche Wörterbuch der deutschen Sprache, 32 Bände dick, 1830 bis 1900 geschrieben, in welchem jedes Wort der klassischen deutschen Sprachenliteratur verzeichnet ist, kennt die Breitaxt, den Breitbart und auch den Breitbauch, aber das Wort Breitband kennt es nicht. Und auch ein Meyers und ein Brockhaus-Lexikon helfen hier nicht weiter. Breitband ist ein vergleichsweise neues Wort in unserem Sprachschatz und der Name unserer neuen Sendung hier auf Deutschlandradio Kultur, zu deren erste Ausgabe Sie Wolfgang Hagen am Mikrofon begrüßt. Das Wort Breitband stammt vermutlich irgendwo aus der Elektrotechnik. Wahrscheinlich ist es wieder mal eine Übersetzung aus dem Englischen, wo Broadband in den 40er Jahren auftaucht, um die Spannweite der Frequenzmodulation im UKW-Bereich zu beschreiben. Frequenzmodulation, schwieriges Wort, das uns gar nicht weiter beschweren soll. Heute versteht man unter Breitband die Überlagerung von Radio, Fernsehen, Computer und Internet in den sogenannten Breitbandübertragungswegen. Breitband, das ist, wenn Sie so wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Kabelsteckdose in Ihrem Wohnzimmer, der Universalanschluss, wie das die Amerikaner nennen, aus der gleichzeitig das Telefon, das Internet, das Radio und das Fernsehen herauskommt. Und, wenn Sie wollen, gleich eine ganze Videothek mit dazu. In der Schweiz und in einigen Regionen Deutschlands gibt's das ja schon, solche Universalanschlüsse. Breitband, das heißt, alle Medien sind zusammengeführt oder auf dem Wege dazu, sie überlagern sich. Und dadurch entsteht eine neue Kommunikationskultur, in der das Internet ein Steuerungsmedium aller Medien darstellt, vermutlich. Mit dieser medialen Zukunft wird sich diese Sendung Breitband vornehmlich beschäftigen und deswegen ist natürlich auch diese unsere Breitbandsendung online gestützt, wie man so sagt. Breitband ist im Netz erreichbar ab sofort unter www.breitband-online.de und zwar in Kürze auch unter der Devise Web First. Das heißt, dort wird man Beiträge und Elemente der kommenden Sendung ein paar Tage früher schon abrufen können und natürlich über diese Seite www.breitband-online.de die ganze Sendung als Podcast inklusive des Blogspiels zum Nachhören. Stichwort Blogspiel. Hörer bloggen per Audio, laden ihre Produktion auf unsere Seite und wir spielen das Stück dann im Radio. Dieses Blogspiel geht weiter. Das einstündige Breitband-Magazin, das Sie gerade hören, setzt das Blogspiel fort, das bisher im Radio eine halbe Stunde zu hören war. Die Verfahrensweise hat sich etwas geändert, aber im Kern bleibt der Kern erhalten. Alles Weitere und Nähere im letzten Teil dieser Sendung. Musik enthält Breitband natürlich auch, keine Unterlegmusik oder keine Füllmusik, sondern nur solche Musik, die über das Netz verbreitet wird und also deshalb hörbar ist, weil es das Internet gibt. Martin Riesel hat sie für heute zusammengestellt und wird sie dann auch selbst präsentieren. Jede Ausgabe von Breitband hat ein Hauptthema, ein Topic genannt und neben einem Porträt des amerikanischen Medienkünstlers Matthew Barney und einer Buchbesprechung zum Thema Gewaltspiele ist unser heutiges Topic Online-Communities.
Breitband Topic.
Online-Communities, das ist unser heutiges Thema. Online-Communities, das sind Gemeinschaften von Menschen, die sich im Internet treffen und dort Informationen, Meinungen, Bilder, Filme, Texte, Links, Hinweise und Tipps austauschen. Dazu versammeln sie sich in Foren, wo sich jeder Nutzer zunächst anmeldet, um für die anderen irgendwie identifizierbar zu sein. So entstehen durchaus gewaltige Gemeinschaftsgrößen. Foren dieser Art sind MySpace, in Deutschland fast 3 Millionen Nutzer, weltweit 180, StudiVZ.net, das deutsche Studierendennetzwerk, das sind 3,1 Millionen Nutzer bislang und Pizco.com ist ein soziales Netzwerk, das von Schülern benutzt wird, somit 2 Millionen Nutzern. Derartig riesige Communities sind natürlich dann auch ein ziemlich attraktives Geschäft. MySpace gehört dem Medienriesen Murdoch, der damit rasante Gewinne erzielt und StudiVZ Anfang des Jahres wurde diese Seite für 2-stellige Millionen an Holzbrink verkauft. Warum geben große Medienkonzerne gewaltige Summen aus, um Online-Communities wie MySpace zu kaufen und wie verdient man eigentlich Geld mit Nutzerdaten? Lars Überland ist der Frage nachgegangen.
Wie viel ist ein User wert? Unsere finanziellen Verhältnisse werden nicht kommuniziert, heißt es stets. Aber ein Kollege hat ganz trickreich ausgerechnet, dass der MySpace-Nutzer im Jahre 2006 wohl einen jährlichen Werbeumsatz von etwa 3 Euro eingesurft hat. Ein Jahr zuvor hatte Medienmogul Rupert Murdoch MySpace für 500 Millionen und ein paar Peanuts gekauft. Heute wäre die Plattform mehrere Milliarden teuer. Was nun in drei Murdochs Namen treibt Großunternehmer der traditionellen Medien dazu, derart viel wirkliches Geld in so virtuelle Applikationen wie Online-Communities abzudrücken?
Das Ziel von Murdoch, wie Sie sagen, also das ist der Eigentümer von News Corp, der Mutter von MySpace, ist sehr klar auf Gewinnerzielung ausgerichtet.
Dies ist Joel Berger, 42, ehemaliger MTV-Mann und seit kurzem Geschäftsführer von MySpace Deutschland.
Und das ist einfach für ein Verlagshaus, das ja im Grunde davon lebt, dass es Zuschauer oder Leser oder wie man sie immer nennen will, aggregiert und dann an die werbetreibende Industrie verkauft. Ein ganz entscheidender Faktor in der Wertschöpfungskette.
Wertschöpfungskette, so. Sollen also die doch nur Freunde suchenden Community-Mitglieder abgeschöpft werden?
Im Grunde heißt es werden die abbröckelnden Werbeerlöse in traditionellen Medien durch neue Werbeerlöse ersetzt.
Und wie soll das gehen mit Teilnehmern, die nicht mal Mitgliedsbeiträge bezahlen?
Die Daten, also im Grunde die User-Daten sind ja das, was den Wert eines sozialen Netzwerks ausmacht. Also die Preise, die gezahlt werden für Facebook, für andere soziale Netzwerke, sind ja immer eine Funktion der registrierten Nutzer dieses Netzwerks.
Viele Nutzer bedeuten viele potenzielle Konsumenten und die trifft man am besten da, wo sie sich selber treffen, herdenweise sozusagen, in Netzcommunities also.
Also die jüngeren Leute glauben eher, was sie im Internet lesen und natürlich ganz besonders, wenn sie eine Empfehlung bekommen von jemandem, den sie kennen.
Und die bekommen sie, denn nirgends außer beim Friseur wird so viel über Gott und die Produkte Lifestyle-Welt gequatscht wie in den sozialen Netzwerken. Geschimpft, geschwärmt, empfohlen. Früher nannte man das schlicht Mundpropaganda. Heute heißt es virales Marketing.
Natürlich wird es aber auch so sein, dass wir einem Werbekunden, wenn er auf bestimmte Interessen abgestimmte Werbung platzieren will, dann helfen wir ihm dabei über Daten, die wir von dem Nutzer auf anonymisierter Basis gesammelt haben oder die man auf seiner Seite sehen kann.
Anonymisierte Basis. Und da kommt dieser neue Dreh ins Spiel. Behavioral Targeting. Zielgruppenwerbung ohne Streuverluste.
Also wenn ein Nutzer seine Seite einrichtet und drauf schreibt, ich finde Autos von einer bestimmten Marke ganz toll, dann kann unser Ad-Server, also eine Maschine, diesen Text lesen und dafür sorgen, dass er dann auch die Werbung für bestimmte Autos zugespielt bekommt, wenn er zum nächsten Mal auf seiner Seite sich einloggt.
Dieser Ad-Server stammt übrigens von Google und sucht eben nicht für den User das Netz ab, sondern für den Betreiber die Seite des Users, nach immer exakteren Interessen und Gewohnheitshinweisen. Zuerst mal, das ist schon alt, wird nach Interessensgruppen gefiltert, die der MySpace-Freund ja freiwillig in sein Profil einträgt. Dann aber beobachtet der Ad-Server die Bewegungen des Nutzers im Netz und liest auch seine Statements auf MySpace, scannt sie nach bestimmten Schlüsselwörtern. Auf diese Weise lässt sich ein ziemlich exaktes Interessensprofil des Users zeitnah abbilden und nach diesem wird die Werbung angeliefert, personalisiert. Interessiert er sich für Grunge-Rock der frühen 90er und gleichzeitig für Babythemen, tauscht sich zudem über regionale Landschaften aus und bequeme Autos, dann wird ihm beim nächsten Aufrufen ein Video vom VW Touareg auf seine Seite geklebt, möglicherweise, außer er schwärmt explizit für BMW. Die Bereitschaft, die Privatsphäre preiszugeben, ist jedenfalls groß. Klar, wer nichts zu verbergen hat. Allein bei MySpace, geschätzte 180 Millionen, die nichts zu verbergen haben.
Warum geben große Medienkonzerne gewaltige Summen aus, um Online-Communities wie zum Beispiel MySpace zu kaufen? Das waren Informationen und Eindrücke und Impressionen von Lav Überland. Am Telefon ist nun der Soziologe Uwe Matzert, der auch diesen Beitrag mitgehört hat. Und ich grüße Sie erstmal, Herr Matzert.
Guten Tag, Herr Hagen.
Sie lehren an der Technischen Universität in Eindhoven in Niederlanden, haben sich intensiv mit dem Phänomen Online-Communities beschäftigt. Also MySpace, Facebook, StudiVZ im Internetzeitalter verlagert sich irgendwie das soziale Miteinander in diese Online-Communities und gleichzeitig ist es so, dass die großen Medienkonzerne ja, großes Interesse haben. Wie hängt das zusammen?
Nun, das hängt sicherlich damit zusammen, dass das Internet oder Online-Communities zum einen und ursprünglich ein Mittel zum Informationserwerb waren, in der Zwischenzeit aber immer mehr ein soziales Medium geworden ist. In den Online-Communities werden zum Teil Informationen ausgetauscht zwischen den Nutzern. Zum anderen ist aber eine Motivation, die die Nutzer sicherlich in diese Online-Communities hineintreibt, der Wunsch, Kontakte herzustellen.
Das ist sicher so, aber wir haben ja den Begriff Community, also was wie Gemeinschaft, nicht? Die Soziologie kennt sich ja mit Gemeinschaften aus oder kennt sie sich eigentlich nur mit Gesellschaften aus? Was ist eigentlich der Unterschied? Was ist eine Gemeinschaft?
Also der Begriff der Gemeinschaft in der Soziologie wird sehr bunt verwendet, aber wenn man das mal schaut auf die Online-Community-Literatur, dann versteht man unter einer Online-Community eigentlich eine Gruppe von Menschen, die Nachrichten als Gruppe austauschen mit Hilfe von computervermittelter Kommunikationsmedien zu einem Thema, die aber nicht notwendigerweise eine Gemeinschaft sind im engeren Sinne.
Also gibt es emotionale Bindungen zwischen den Mitgliedern?
Gelegentlich in der Literatur wird es erwähnt, aber man muss wohl davon ausgehen, dass das nicht die Regel ist. Also in der Durchschnitts-Online-Community wird der Durchschnitts-Online-Community-Nutzer eher Bekannte vielleicht treffen oder dort Kontakte aufbauen, aber nicht unbedingt starke emotionale Bindungen.
Sie reden das so ein bisschen, Sie sind so ein bisschen distanziert wie so ein Soziologe, was ich ja verstehe, weil da passiert was im Netz. Wir sind ja nicht dabei, wir müssen das von außen beobachten. Gibt es bei den Communities sowas wie ein Wir-Gefühl?
Bei einer Minderheit sicherlich. Die werden dann auch sehr häufig in der Literatur erwähnt. Da gibt es Identifikation, da gibt es starke emotionale Bindungen, aber das ist nicht die Regel, gehe ich davon aus. Das wird eher nun eine kleine Minderheit sein, die schwierig zu quantifizieren ist, aber der Durchschnittsnutzer, schätze ich, wird ein eher lockeres Verhältnis zu seiner Online-Community haben. Das ist eine Gruppe, die sich zu einem gemeinsamen Thema gefunden hat. Und das ist es zunächst einmal.
Ja gut, aber was ist daran wiederum so attraktiv, wenn es eigentlich doch nur eine Gruppe ist, die sich zum gemeinsamen Thema findet? Also was ist der Attraktor? Warum machen das so viele? 180 Millionen MySpace, aber die müssen ja irgendwo herkommen.
Man hat natürlich enorme Möglichkeiten über das Internet, um in Kontakt zu treten mit sehr viel mehr Leuten als irgendwie anders in der sonstigen Offline-Welt. Das ist eine einmalige Möglichkeit, die sehr faszinierend ist für sehr viele Menschen.
Die Frage ist ja, wie nachhaltig ist das? Es gibt ja immer wieder die Diskussion, StudiVZ zum Beispiel sei jetzt langweilig, würden die Leute gar nicht mehr viel machen. Ist das so ein Momentum Ihrer Meinung nach Ihren Forschungen, dass man so einmal fasziniert ist davon, mit der Welt zu kommunizieren und eine Freundin in Südafrika vielleicht zu finden? Und dann stellt sich irgendwann die bittere Enttäuschung raus, dass es doch nur eine schnöde Textgruppe ist und mich auch noch ein Großkonzern abschöpft.
Also für einen Teil der Nutzer ist es sicherlich so. Also legen Sie mich nicht da auf Zahlen zu sehr fest, aber ein Großteil der Nutzer wird wahrscheinlich aus Neugierde hineingetrieben und dann die Community nie mehr nutzen. Aber die absoluten Zahlen sind natürlich auch, wenn man sie nun nochmal halbieren oder sonst was müsste, immer noch sehr beeindruckend, finde ich. Und ich glaube schon, dass sich in den großen Online-Communities ein Nutzertypus heranentwickelt, der gewohnt ist, sag ich mal, in Formen der Online-Gruppenkommunikation zu nutzen und das auch in Zukunft noch tun wird.
Online-Communities sind ja vor allem in Asien und Südamerika äußerst beliebt. Deutschland rangiert, wenn man das mal im internationalen Vergleich sich anguckt, eher ein bisschen hinten. Woran, glauben Sie, Schlussfrage, mag das liegen, dass wir da so ein bisschen wegen mangelnder emotionaler, virtueller Fähigkeiten oder?
Deutschland ist, sag mal, ein Land, das mittelschnell, sag ich mal, das Internet annahm und das dürfte wahrscheinlich bei den Communities ähnlich zu sehen sein, glaube ich. Das ist nichts Community-Spezifisches, glaube ich, was da.
Sondern hängt mit ein bisschen diesem Techno.
Mit der Entwicklung von und Annahme von neuen Technologien, glaube ich, hängt das sehr stark zusammen. Das ist nichts, was ich nur auf das Phänomen Online-Community jetzt beschränken würde, glaube ich.
Im Deutschlandradio Kultur war das der Soziologe Uwe Matzert, der sich mit dem Alltag der Online-Communities beschäftigt. Herzlichen Dank, Herr Matzert.
Breitband, Netzmusik.
Mit Martin Riesel und Musik aus einer Net-Community, die nennt sich das größte soziale Musiknetzwerk. Es geht um Last.fm, eins der erfolgreichsten europäischen Startups im Web 2.0. Und bei so viel Superlativen setzen wir gleich noch einen drauf. Der mit Abstand beliebteste Titel unter den bei Last.fm frei runterladbaren, das ist dieser.
You thought that you were on the right side, but
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur. Fears of War war das von Akira Yamaoka. Über 250.000 Mal wurde dieser Titel bei Last.fm gratis runtergeladen. Nur zum Vergleich, auf Platz 2 folgt ein alter Gassenhauer der Carpenters mit gerade mal der Hälfte an Klicks. Zwei weitere Titel von Akira Yamaoka sind in den Top 20 dieser Liste, düsterer, manchmal etwas schlichter Industrial Rock. Musik, die ist sonst wenig bis gar nicht im Radio zu hören und vielleicht gerade deswegen so beliebt bei Last.fm. Der Webdienst mit inzwischen über 20 Millionen Nutzern will ja sowas wie die musikalische Zukunft des Radios sein, aber eben auch ein soziales Netzwerk von Musikinteressierten. Haben Musik- und Medienindustrie die Entwicklung sonst lange verschlafen? Auch bei Last.fm hat die Wirtschaft zugeschlagen. Das von 4 Deutschen und Österreichern gegründete Startup-Unternehmen wurde Ende Mai vom US-Medienkonzern CBS aufgekauft. Für 280 Millionen Dollar. Für ein individuelles Radioprogramm nach persönlichen Präferenzen muss der Nutzer zahlen. Gratis gibt's immerhin die Musik von Akira Yamaoka. Mehr zum Künstler gleich. Erstmal hören wir seinen Platz 12. Breitband, die Netzmusik mit Fuck This Place von Akira Yamaoka. Der Mann ist Japaner, fast 40, und seine Musik kennen einige vielleicht von Videospielen. Yamaoka arbeitet als Soundtrack-Komponist für den japanischen Spieleentwickler Konami, zum Beispiel für dessen Silent Hill-Serie. Teile daraus gab es auch im Kino zu erleben und bei der Leipziger Games Convention als konzertante Aufführung. Das ist eher vorzustellen bei den Ambient-Soundtracks, mit denen der Komponist bei Last.fm kategorisiert wird, weniger bei den gehörten Sounds zwischen brachialem Dark-Rock und Industrial-Elektronik. Die aber machen den Japaner derzeit zum Star der dortigen Gratis-Downloads. Es werden andere kommen und auch Last.fm wird nicht das letzte Radio sein. A Dream, Akira Yamaoka.
Das war Martin Riesel mit Musik aus einer Net-Community, die sich nennt das größte soziale Musiknetzwerk www.lastfm.de mit dem Titel A Dream von Akira Yamaoka. Und das Ganze natürlich immer auch nachzulesen und nachzuhören bei uns auf der Seite www.breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Die Amokläufer von Emstetten und Erfurt spielten Counter-Strike, also ein relativ kräftiges Computerspiel, in dem es losgeht. In großen Teilen der Öffentlichkeit hat sich das Bild des typischen Computerspielers längst schon festgesetzt. Das sind kontaktarme Halbautisten, die ihre neurotischen Frustrationen durch das virtuelle Ballern in sogenannten Ego-Shooter-Spielen so lange kompensieren, bis es bei einigen von ihnen dann zum realen Gewaltausbruch kommt. Politiker fordern deshalb in reflexhafter Regelmäßigkeit ein Verbot. Jugend- und Suchtbeauftragte weisen ebenso reflexhaft auf die drohende Verwahrlosung und Verrohung der Jugendlichen hin. In seinem neuen Buch Schluss mit dem Gewalttabu, warum Kinder ballern und sich prügeln müssen, hält der evangelische Theologe Thomas Hartmann dagegen. Ralf Müller-Schmid hat das Buch gelesen. Mit was hält denn der Theologe dagegen?
Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Erstmal, Theologe ist ohnehin schon interessant, weil sich diese Leute natürlich im Alten Testament auskennen und insofern mit Gewaltdarstellungen bestens vertraut sind. Und da muss man sagen, der Thomas Hartmann, das ist ein ganz lockerer Typ, der kann auch darüber lachen, dass es da ja für den Leser erstmal eine Spannung gibt zwischen theologischer Ausbildung und jetzt dem Anspruch, über Gewalt in Videospielen zu schreiben. Was toll ist an dem Buch und was an Hartmann wirklich überzeugt, ist, er gehört nicht zu den Leuten, die darüber urteilen, ohne gespielt zu haben. Man merkt richtig, der spielt gerne Video, der kennt die Spiele. Und wenn er über Doom, Quake, Half-Life schreibt, also über doch die härteren Ego-Shooter, dann weiß man auch, der kennt die genau.
Also er tritt dafür ein, wirklich, dass Kinder ballern und raufen müssen. Warum?
Na, weil er sagt, also wenn, er hat ein ganz gutes Bild dafür, also so diese typische Spielplatzsituation, wenn die Mütter am Rand stehen und sobald auch nur die erste Schramme entstehen könnte, dann schreitet man ein. Und da sagt Hartmann, finde ich ganz überzeugend, ohne dass er das jetzt so besonders erziehungstheoretisch untermauert, sagt er, wenn wir schon so früh einschreiten und den Kindern jegliche Erfahrung auch im Umgang mit spielerischer Gewalt nehmen, dann verhindern wir auch im Grund, dass sie lernen, mit echter Gewalt umzugehen.
Nun ist er ja Theologe und ein Mann der Bibel. Und in der Bibel geht's natürlich auch, wenn man mal genau liest, ziemlich gewaltförmig zu. Ist das für ihn auch eine Referenz?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Referenz, weil er da eben auch zeigen kann, dass ja im Grunde die ganze Heilsgeschichte und die Gewalt, ja, das gehört ja in der Bibel zusammen, also der Gewaltverzicht, den Jesus predigt, spielt sich natürlich sozusagen historisch in einem Kontext ab, der äußerst gewaltvoll ist. Und ich finde, dass er auch ganz gut zeigt, dass ja selbst Jesus ab und zu mal, jedenfalls wenn er im Tempel aufräumt, es krachen lässt. Die Sache ist eben nur die, und das finde ich eigentlich viel interessanter, dass er zeigt, dass solche Spiele eben zum Beispiel wie Doom, die ja nun als brachiale Ego-Shooter gelten, Günther Beckstein, der bayerische Innenminister, würde das am liebsten alles verbieten, dass das doch auch so von ihrer ganzen Bildwelt Dinge sind, die, wenn man jetzt ein bisschen dick auftragen will, so in der abendländischen Bilderwelt ziemlich tief drinstecken und dass da zu spielen eben nicht heißt, das Gehirn abzuschalten und einfach nur noch töten zu wollen, sondern man macht da schon viel mehr.
Ich habe im Waschzettel gelesen, er betont den Unterschied, Hartmann, zwischen verbotener, zerstörerischer Aggression und zulässiger, spielerischer Gewalt. Wie macht man den Unterschied?
Na, er würde zum Beispiel sagen, dass das schlägt da natürlich doch der evangelische Theologe durch, wenn er zum Beispiel sagt, also die Aufgaben, die Lara Croft in Tomb Raider lösen muss, die sind regelrecht was Erbauliches für ihn. Also man wird sozusagen ein bisschen muss man auch schießen, man muss sich den Weg freikloppen unter Umständen, aber das dient immer dem höheren Zweck. Und daraus zieht er so die Idee, dass man natürlich da auch etwas fürs Leben lernen kann.
Ist unsere Gesellschaft heute aus Sicht von Hartmann gewaltförmiger als frühere?
Nein. Da finde ich, ist er auch sehr überzeugend. Er zieht einfach die Statistiken heran, was man ja in dem Zusammenhang ruhig mal öfter tun sollte. Und er zeigt, wir sind sehr viel sensibler für Gewalt, aber was tatsächlich die tatsächlichen Tatbestände angeht, die dann zum Beispiel zu Verurteilungen führen, die sind konstant geblieben. Also wir sind auf dem Stand der 50er Jahre, wir gehen eben nur anders mit den Schrammen auf dem Spielplatz um und fürchten uns auch vor den Schrammen im Kopf, die bei Videospielen entstehen könnten, sehr viel mehr.
Drei kurze Gründe, warum man das Buch lesen sollte?
Also Theologen, die was von Videospielen verstehen, sind sowieso interessant. Dann glaube ich, ist es sehr interessant für Eltern, wenn sie wissen wollen, welche Spiele kann ich denn meinen Kindern empfehlen. Hier schreibt er wirklich aus der Praxis, der Mann hat 4 Kinder und die sind offensichtlich alle keine Amokläufer geworden. Und Spiel.
Das war Ralf Müller-Schmied über Thomas Hartmann. Schluss mit dem Gewalttabu, warum Kinder ballern und sich prügeln müssen. Erschienen im Eichborn Verlag in diesem Jahr. 267 Seiten. Aber das können wir dann ja alles gemeinsam auf unserer Seite www.breitband-online.de erstens diskutieren und zweitens können Sie das da alles nochmal nachlesen.
Breitband, Medien und Meinen.
Spuren im Netz. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat eine Kampagne für ein anonymes Internet gestartet. Unter dem Motto »Wir speichern nicht, we respect your privacy« sollen Internetportale darüber informiert werden, wie sie ihren Nutzern ein anonymes Surfen ermöglichen können. Wie beim Lesen eines Buches oder beim Versenden eines Briefes stellen wir sicher, dass dem Nutzer auch im Internet niemand über die Schultern blicken kann, heißt es in einer Erklärung. Die Bürgerrechtler verweisen auf inzwischen rechtskräftige Urteile des Amts- und Landgerichts Berlin. Darin wird die Protokollierung von Surfspuren auf Basis des Telemediengesetzes untersagt. Dieses Verbot könnte auch für das Bundeskriminalamt interessant werden, das im Verdacht steht, seit 2004 die Besucher der eigenen Internetseiten zur militanten Gruppe nachzuverfolgen. Wenn das BKA alle Daten löscht und die Protokollierung künftig deaktiviert, sind wir gerne bereit, ihm unser Gütesiegel zu verleihen, so der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Nationalbibliothek im Netz. Das Portal Zeno.org möchte die größte deutschsprachige Online-Bibliothek für digitalisierte Texte, Bilder und lexikalische Wissensbestände werden. Bislang wurden in dem Online-Archiv geisteswissenschaftliche Literatur, Romane und Dichtungen digitalisiert und kostenpflichtig als digitale Bibliothek auf CD-ROM und DVD vertrieben. Langfristig sollen jedoch private und öffentliche Digitalisierungsprojekte unter Zeno.org zusammengeführt werden. So wurde auch die deutschsprachige Wikipedia integriert. Neben Volltexten, darunter Klassiker des Reklamverlages und historische Lexika, sind auch über 40.000 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken einsehbar. Die Inhalte sind für die Nutzer kostenlos, die Finanzierung soll durch Werbung erfolgen. Fraglich ist, inwieweit sich die Website tatsächlich gegen die Konkurrenz des Gutenberg-Projektes oder auch der Volltextsuche online behaupten kann. Glaube im Vollbildmodus. Unter der Adresse www.kirche.tv soll Mitte Oktober ein interaktives Fernseh- und Videoportal der katholischen Kirche starten. Ulrich Fischer, Leiter der katholischen Fernseharbeit der Deutschen Bischofskonferenz, strebt mit dem Internetauftritt ein katholisches YouTube an. In Castings werden derzeit fernsehtaugliche Gläubige gesucht, die in TV-Talkshows Rede und Antwort stehen oder selbst Verkündigungsbeiträge präsentieren. Den besten Fernsehklerikern und TV-Theologen winkt ein Auftritt als Internetpfarrer in den Videofolgen des täglichen Segens. Amen. Das war unsere Rubrik Medien und Meinungen, die Sie von nun an immer hier an dieser Stelle in der Sendung Breitband auf Deutschlandradio Kultur hören können. Zusammengestellt diesmal von Jana Wuttke und gelesen von Ulrich Lipka.
Breitband, Netzmusik.
Mit Martin Riesel und Musik von Last.fm Teil 2. Eben habe ich Ihnen den Künstler vorgestellt mit den beliebtesten Gratis-Downloads bei diesem riesigen sozialen Musiknetzwerk. Jetzt kommen wir zu einer Truppe, die rangiert eher am unteren Ende dieser Liste von frei runterladbaren Musiktiteln. Aschenminem aus Frankreich. Thank you. Sniper in der Deutschland-Radio-Kultur-Netzmusik, ein Track von Aschenmenüm. Und der steht mit gut 13.000 Downloads auf dem vorletzten Platz der wöchentlichen Liste von dem bei Last.fm frei runterladbaren Musiktiteln. Sicher gibt es noch weniger nachgefragte Stücke, aber es wird in diesem Gratis-Download, nennen wir sie ruhig mal Charts, nur bis Platz 187 aufgelistet. Und das ist schon eine lustige Liste bei Last.fm, kein Vergleich zu einer der zahlreichen Hitparaden, die mir sonst so begegnet sind. Zwar tauchen auch hier Pop-Sirenen auf wie Pink oder Sarah Connor, die stehen aber mitten zwischen unbekannten Interpreten wie zum Beispiel Rosie and Me mit ihrem schlichten Folky-Song oder Rübe und Luki mit ihrem Track Psychedelisch-Rübisch. Natürlich gibt's viel Elektronisches, vor allem Trance, sogar von einem der Bestverkaufenden dieses Genres, dem niederländischen DJ Tiesto. Aber es geht munter und viel bunter weiter. Auf Beethoven folgt Billy the Vision, auf die Formation Sex Beat Johann Sebastian Bachs Bourré, Platz 170. Noch davor, auf 152, sind Aschenmenüm mit einem weiteren Titel platziert. Von Aschenmenüm in der Breitband-Netzmusik. Und wie dieser merkwürdige Bandname geschrieben wird, das können Sie nachlesen in unserer Playlist unter breitband-online.de. Mehrere Leute machen sich im Netz Gedanken darüber, wer denn diese Band eigentlich ist. Und tatsächlich viel mehr ist über sie nicht bekannt als das Foto von zwei jüngeren Männern, die in einer Wohnung zusammen Musik machen. Die beiden kommen aus Toulouse und bieten im Internet gleich zwei ganze Alben zum Gratis-Download an. Vier Songs stehen bei Last.fm bereit, allesamt soundmäßig ziemlich auf der Höhe der Zeit. Jazziger Background, halb akustisch, halb elektronische Anmutung. Einen hören wir noch, Eliotrop von Aschenmenüm.
Heliotrope von Hashem Menem. Das war Martin Riesel, der uns diesen Titel aus dem Netz ausgegraben hat, nämlich alles aus dem freien Download-Netzwerk Last.fm, das hier bestimmt nicht zum letzten Mal in dieser Sendung Breitband auf Deutschlandradio Kultur stattfinden wird und vorgestellt werden wird. Wie gesagt, alles Nähere nochmal unter www.breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Einer der bedeutendsten Kunstpreise Deutschlands wird nicht in München, nicht in Hamburg oder Berlin vergeben, sondern in dem niedersächsischen Städtchen Goslar, das wegen seiner ja nur 46.000 Einwohner vielleicht tatsächlich noch Städtchen genannt werden darf. Goslar zählt allerdings zu den 851 Weltkulturerbestätten der Welt und hat sehr kunstverständige Bürger, die seit 1974 jährlich einen Kunstpreis ausloben, der in einem Ring besteht. Und dieser Goslar Kaiserring, ein goldgefasster Aquamarin mit dem von unten eingravierten Siegel Heinrichs IV., der ging bereits an Henry Moore, Max Ernst, Joseph Beuys, Richard Serra, Gerhard Richter, Cindy Sherman und Jörg Immendorf, also um nur eine kleine Zahl der prominenten Preisträger zu nennen. Der Kaiserring in Goslar. In diesem Jahr bedeutet das eine große Ehre für den US-amerikanischen Medienkünstler Matthew Barney, mit diesem Preis ausgestattet zu werden. Und da er ein wirklicher Medienkünstler ist, der mit allen Medien vertraut ist, die uns auch in dieser Sendung Breitband interessieren, gehen wir ihm ein bisschen auf die Spur. Alexandra Mangel macht das.
Ein Rodeo in der Salzwüste von Utah. In einer schneeweißen Arena, aufgeschüttet aus Salz, in der Ebene schimmernd. Eine Szene aus Matthew Barneys Video Cremaster 2, begleitet von Musik des Filmkomponisten Jonathan Bepler. Die ganze Landschaft wirkt außerirdisch.
Which is the Mormon Basin in northern Utah and southern Idaho, which is very close to where I grew up.
Das ist das große Salzbecken im Norden Utahs und im Süden Idahos, das gelobte Land der mormonischen Siedler. Ich bin nicht weit davon aufgewachsen und ich habe diese Gegend also auch aus sehr persönlichen Gründen gewählt und ich habe auch die Mythen dieses Ortes gesucht.
In der Salzarena reitet ein Mann auf einem mächtigen Bullen. Er trägt Sträflingskleidung. Gefängnisrodeo, wie es in einzelnen US-Bundesstaaten praktiziert wird. Rehabilitierung im sportlichen Kampf. Bei Barney wird das Rodeo zum Ritt in den Tod. Mensch und Tier verbleichen im Salz der Wüste. Die Landschaft wird zur Bedrohung.
In Horrorfilmen geschieht das die ganze Zeit. Horror macht ein Gebäude zu einem Gegner, einem Gegenüber, macht einen Wald zu einem Gegenüber, einen Ozean zu einem Gegenüber. Das hat mir gezeigt, wie ich die Cremaster-Filme machen kann, in denen der Drehort zum Hauptdarsteller wird.
Der Cremaster ist der Muskel, der beim Mann die Hoden hebt und senkt. Der Cremaster-Zyklus ist Matthew Barneys bislang umfangreichstes Werk. Ein völlig rätselhafter Videokunstkosmos. 10 Jahre hat Barney an den 5 Filmen gearbeitet, erzählt er während des Interviews im Museum für moderne Kunst in Goslar. Das Ergebnis sind 400 Minuten, in denen mythische Mischwesen, Satyren und Riesen, Elfen und Nymphen auf Prothesengötter der Gegenwart treffen, auf Footballspieler und Rennfahrer, Models, Leistungssportler und Entfesselungskünstler. Eine opulente Bilderorgie in Hollywood-Qualität, die zeigt, wie sehr sich die Videokunst in den 90er Jahren verändert hat, auch durch den technischen Fortschritt.
You know, I think I arrived at making the Cremaster works.
Ich habe damit angefangen, dass ich als Student mit einer Videokamera einfach Körperbewegungen aufgezeichnet habe oder einen Freund gebeten habe, mich während einer Performance zu filmen.
Das war, als Barney Ende der 80er Jahre mit Anfang 20, frisch vom Kunststudium an der Yale University, zum ersten Mal in der New Yorker Kunstwelt von sich reden machte. Als er nackt, nur in das Geschirr einer Kletterausrüstung geschnürt, einen New Yorker Galerieraum erstieg wie ein Bergmassiv und an der Decke eine Zeichnung anbrachte.
And slowly these actions became more elaborate and they started to become narrative.
Langsam wurden diese Aktionen immer aufwendiger und irgendwann habe ich angefangen, sie technisch zu bearbeiten. Aber immer wenn eine Szene kommt, die körperlich nicht zu machen ist, für die ich einen Special Effect brauche, macht mir das richtig Sorgen. Und ich versuche, so lange wie möglich dieser Technik zu widerstehen, also unabhängig von dieser Technik zu bleiben.
Sorgenvolle Zeiten demnach. Denn ob nun mehr Eis in einen Fluss gezaubert, ein perfekt symmetrischer Tierkreis geschaffen oder das New Yorker Chrysler Building in einen Maibaum verwandelt werden muss, Barney nutzt seit langem die besten digitalen Grafikprogramme der Welt, um seine Bildwelten zu bearbeiten und das Groteske irritierend perfekt zu inszenieren. Faszination und Horror des perfekten Bildes, immer wieder Thema seiner Filme.
There's a suspicion about this endeavor to make a finished autonomous form.
Ich misstraue diesem Streben nach geschlossener Form. Seit meinen Anfängen als Künstler ging es mir darum, das anzuzweifeln. Alle meine Geschichten kreisen letztlich um genau diesen Zweifel.
Cremaster 3 ist dafür das beste Beispiel. Die Geschichte spielt im New Yorker Chrysler Building im Jahr seiner Einweihung, 1930. Ein junger Freimaurerlehrling, gespielt von Barney selbst, fordert den Architekten des höchsten Wolkenkratzers der Welt heraus. Er gießt einen Quader, die perfekte Form, und dringt damit bis zur Spitze des Gebäudes vor, wo der Architekt thront. Zur Strafe wird er in einer schaurig blutigen Zahnoperation verstümmelt, während der Architekt von der Spitze seines eigenen Gebäudes erdolcht wird. Der Wille zur Macht als abgefahrener Horrorplot.
Those systems are compelling for me.
Diese großen Systeme fesseln mich tatsächlich sehr, so gefährlich wie sie sind. Ich fühle mich gleichzeitig angezogen und abgestoßen von dem Ehrgeiz, die perfekte Form zu erschaffen.
$4 Millionen hat allein Cremaster 3 verschlungen. Wesentlicher Kostenpunkt, aber auch Einnahmequelle, die Skulpturen und Ausstattungsdetails, die Barney mit einem ganzen Stab von Mitarbeitern in seinem New Yorker Atelier fabriziert und mit denen er den Cremaster-Kosmos bis in den letzten Winkel hinein möbliert. Fantastische Masken aus Silikon, Kostümperlen und Glanzvinyl, Requisiten aus Vaseline, Wachs und gegossenem Polyester, groteske Prothesen, angefertigt von einem Spezialisten aus der Horrorbranche. Prachtvolle Bühnenbilder, die nach Drehschluss ausgestellt und vermarktet werden, aber nur auf der Leinwand ihre volle Wirkung entfalten.
This is for example what happens when
zum Beispiel, wenn 25 Tonnen Vaseline in den Laderaum eines Walfängers gefüllt werden. Das kann man schlecht ausstellen.
Digitale Technik trifft auf Vaseline, Hollywood-Blockbuster auf Avantgarde-Performance. Superstar der Videokunst, hat man Matthew Barney genannt, aber wenn man ihm dann begegnet, vermittelt sich ein völlig anderer Eindruck. Sehr freundlich, sehr zurückhaltend, als wäre er nicht Regisseur, sondern nur Zuschauer seiner großen Vereinigung von Multimedia und Mythos. Das Ding ist größer als ich, sagt er zum Schluss und zuckt dabei leicht mit den Schultern. Und ihm nimmt man das sogar ab.
Matthew Barney ist der diesjährige Preisträger des Goslar Kaiserring Kunstpreises. Alexandra Mangel stellte den Künstler Matthew Barney vor. Alles Nähere dazu auf www.breitband-online.de.
Breitband Blockspiel.
Bis letzte Woche Samstag lief das Blockspiel im Deutschlandradio Kultur jeweils Samstag um 16.30 Uhr. Und diese Glocken hier, das sind eben keine toten Glocken, sondern das sind die Glocken des Freiburger Münsters. Hochgeladen am 2. Oktober, also in dieser Woche, von Thorsten. Und es ist sein erstes Blockspiel, das er hochgeladen hat. Kommentare dazu, ein Glocken, auch mit ein bisschen Markgeräusch, sind vielleicht noch nicht das Blockspiel, was wir uns vorstellen, aber ich muss sagen, die Glocken klingen eigentlich ziemlich gut. Wir haben ein Jahr das Blockspiel gemacht mit einer eigenen Seite, blockspiel.de, und wenn man die jetzt anklickt, dann geht es automatisch auf breitband-online.de und da wird das Blockspiel fortgesetzt, wie bisher. Als Mitspieler, also registrierter User, kann jeder einen Blog kommentieren oder im Community-Bereich Meinungen äußern. Jeder kann mitspielen, jeder kann hochladen und jeder kann gewählt werden. Die Audios müssen das MP3-Format haben. Alle Genres sind willkommen, aber wir wollen eigentlich nur die, die auch wirklich authentisch sind. Also keine geschützte Musik, keine geschützte Literatur, keine Filmausschnitte, für die man als Mitspieler dann keine Rechte hat. Die Redaktion wird aufgrund von Kommentaren, die es in der Community gibt, auswählen, und die wöchentlichen Gewinner, die dann in dieser Sendung Breitband gesendet werden, kriegen auch ein Autorenhonorar. So war es bisher bei blogspiel.de und so wird es auch auf breitband-online.de bleiben. Wir freuen uns auf die alten und neuen Blogspieler mit tollen Ideen und Grübchen in den Stimmen und Witz und Verstand und Überraschungsmomenten audiophoner Art. Das Blogspiel dieser Woche heißt Unsere Straße 1 von Braudau, der mit Unsere Straße 0 und War der Wahn schon Bemerkenswertes abgeloadet hatte. Superschön produziert, ist auch schon mehrfach kommentiert worden und wurde nicht zuletzt deshalb von der Redaktion gewählt. Zitat, sehr dichtes Gemälde und sehr musikalisch gestaltet, heißt es in einem Kommentar. Wir können uns da nur anschließen, also hier nun Braudau mit Unsere Straße 1.
Ich trete ans Fenster.
Haus Nummer 15, ja. Zweiter Stock rechts.
Ja. Ich schalte die Neonröhre aus, habe einen Termin, stehe für Laufkundschaft an diesem Herbsttag nicht mehr zur Verfügung. Hat es so fremd geklungen am Telefon, so schrullig, irgendwie abwegig. Seltsam ist das Wort, ich meine, der Mann. Seltsam. Hatte seltsam geklungen am Telefon. War es überhaupt seltsam? Dachte sie an die Faszination, die von jedem einzelnen Muttermal, von dem Wirrwarr dieser vielen Punkte auf ihrem Körper ausging. Konnte sie unten niemanden sehen? Blätter scheucht der Wind durch unsere Straße. Kein Kunde. Kein Robert. Könnte er nicht vor allem des Toilettenpapiers wegen pünktlich sein? Kindskopf, denke ich. Kindskopf. Ich denke, irgendwann kommt er vom Einkaufen gar nicht mehr zurück. Dann bleibt er einfach weg. Weg. Weg.
Nein, nicht weg. Ich bleibe nicht weg, meine ich. Niemals werde ich wegbleiben.
Brigitte, hörst du mich?
Niemals, nie.
Gedankenverloren wanderte ihr Blick am Haus gegenüber hinauf zu Roberts Fenster.
Aus Nummer 14.
Zweiter Stock links.
Genau gegenüber. Ja.
Stand da sein Stuhl, auf dem er sitzt, wenn er sie bei der Arbeit beobachtet. Denn ich hasse Vorhänge. Ich denke an Roberts Genauigkeit, an seine Ordnungsliebe. Und denke ich an Roberts Sternenkarten, muss ich seufzen. Schließe die Augen und lasse meinen Kopf in den Nacken fallen. Scheiße, ich weiß gar nicht, um was es da geht.
Kann ruhig noch
langsam.
Kann ich nicht.
Noch einmal. Tief aus der Kanalisation unter dem Stadtrand war ich zurück in meinen Keller gekrochen. Schleppte ich mich das Treppenhaus hinauf und trete in dem Moment durch eine Lupe auf das Dach des Hauses mit der Nummer 14 hinaus, als Brigitte traurig ihre Augen aufschlägt. Unwillkürlich tritt sie vom Fenster zurück, nur noch die ausgeschaltete Neonröhre sehe ich. Stelle mit Zufriedenheit fest, mein Schwesterchen sorgt für das Kleingeld. Ecke Friedensallee bog gebückt ein Fremder in die Straße ein, florierte Schwesterchens Geschäft, war jedoch Robert nicht zu sehen und ohne Robert nur Tabak, aber kein Bier.
Nur Tabak, denke ich, aber kein Bier. War die Kanalisation eng, wirkte der verhangene Himmel auf El Blondo weit. Mühselig kämpfte er sich gegen den Wind zum Schornstein vor.
In dessen Schutz ich mich setze, durchatme, glotze und rauche. Hatte im Frühjahr die Idee von mir Besitz ergriffen, in der Kanalisation müsse sich ein Zugang zum Tresorraum der Commerzbank finden lassen. Hatte ich den Sommer unterhalb der Friedensallee verbracht und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, schuld ist entweder die Kanalisation oder aber die Commerzbank selbst. Natürlich könnte alles ganz anders kommen, denke ich. Natürlich, selbstverständlich, und glotze in das zappelnde Wölkchen am Herbsthimmel. Selbstverständlich entbehren diese Vorkommnisse jeglicher Natürlichkeit, denke ich, und denke, dass sie trotzdem immer wieder vorkommen, die Dinge.
Alles.
Das war das Blogspiel der Woche, Unsere Straße von Braudau. Braudau ist natürlich nur der Name des Community-Mitglieds, den er sich gegeben hat, und da wir das ja honorieren wollen, kann ich nur empfehlen, keine Scheinnamen in die Authentifizierung einzutragen. Also von daher wäre es ganz schön, wenn wir dann auch wüssten, wer Braudau ist. In dem Fall wissen wir es natürlich. Herzlichen Dank für diese super Produktion. Und das war's dann auch schon mit der ersten Ausgabe von Breitband, unserem neuen Medienmagazin. Das Magazin für Medien und digitale Kultur geht in der ersten Ausgabe zu Ende. Alles Wissenswerte und Mitdiskutierenswerte niederlegen auf www.breitband-online.de. Die Redaktion dieser Sendung hatte Kolja Mensing, mein Name ist Wolfgang Hagen und ich wünsche noch einen schönen Tag.
Are so happy as tell me why and why do you cry?